Vor allem Banken haben sehr lange Lead Times, also bis du da mal durch alle Gremien und alle Compliance Departments und so weiter mal durch bist, dauert das ja bis zu 3 bis 4 Jahre, ehrlicherweise. Das heißt, wir ernten teilweise jetzt die Früchte von dem, was wir vor 4 Jahren begonnen haben in dem Bereich. Wir schaffen im Sport Emotionen zu generieren, wir schaffen es in die breite Masse zu kommen, wir schaffen unsere Messages zu platzieren und auch weg von irgendeinem unseriösen Zocker-Image zu kommen. Es wird wahrscheinlich für uns schwer sein, den ganz Anfänger anzusprechen, weil der will in der Regel nach wie vor zu seiner Hausbank gehen, weil dort gibt es ein gewisses Angebot. Das ist in der Regel nicht wahnsinnig kompetitiv und meistens auch sehr teuer, aber für den Anfänger am Finanzmarkt ist es okay.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Malte, grüß dich.
Moin Christoph, schön, dass wir wieder hier sitzen. Christoph, heute geht's ein bisschen sportlich zu. Wir haben vor 3 Monaten oder so auf der Blockchain-Konferenz in Frankfurt, dazu haben wir auch einen Podcast gemacht, aber da haben wir den Dominik Bayer getroffen.
Ich erinnere mich.
Der ist Chief Commercial Officer bei Bitpanda und Bitpanda ist auch Sponsor eines großen Tennisturniers hier in Hamburg.
Genau, da waren wir ja auch und ihr wolltet dann eigentlich Paddel spielen, aber da wurde nichts draus, richtig?
Genau, wir haben uns zum Paddel spielen dann verabredet. Der ist auch, ich glaube mal in Österreich ist er mal Profi gewesen, hat sich allerdings dann Tage zuvor verletzt und wir konnten leider nicht spielen. Stattdessen haben wir uns zum Gespräch mit ihm getroffen und Sport spielt auch bei Bitpanda eine sehr große Rolle.
Das stimmt, die sind ja Sponsor von einigen Sachen. Ich bin ja auch, wie du weißt, FC Bayern-Fan. Da sieht man auch hier zumindest in Hamburg sind die ganzen Bushaltestellen auch mit Bitpanda plakatiert. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr smarter Schachzug gewesen, dass die da Platinum-Sponsor geworden sind, weil das bringt natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Also auch wenn die Online-Werbung machen und so, wird wahrscheinlich nicht so gut konvertieren wie irgendwelche Banner, wo Thomas Müller oder Harry Kane drauf ist. Und dadurch, denke ich mal, sind die auch in der Breite sehr bekannt geworden.
Jetzt hatten wir ja auch jüngst hier einen Podcast mit Revolut, die ja ganz stark sind im Formel 1-Sponsoring. Glaubst du, dass die gesamte Profisportwelt auf einmal nur noch für Finance-Werbung trägt?
Ich glaube schon, dass das immer relevanter wird. Also zum einen im Luxusbereich, weil du Formel 1 machst. Gucci hat ja jetzt auch bestätigt, dass sie nächstes Jahr ein Formel 1-Team kriegen und auf der anderen Seite, oder eins übernehmen. Und auf der anderen Seite klebt ja jetzt schon eine UniCredit und wie das heißt, überall auf den Formel 1-Wagen drauf. Nuveen ist ja auch Sponsor seit diesem Jahr bei größerem Rahmen. Und ich glaube auch, dass man sich irgendwo Golfturniere, da ist ja Amundi auch sehr bekannt. JP Morgan macht ja auch so den Lauf selber als Event und bei anderen Sportarten. Also ich glaube schon, dass das reingeht, weil am Ende des Tages, da kriegst du die Markenbekanntheit rein und das ist halt das, was Leute irgendwie noch emotional auflädt, weil Finanzen selber, Fonds, die laden ja nichts emotional auf.
Nein, leider nicht. Du bist ja hier auch für eine Marke verantwortlich, für das Investment. Wen würdest du denn sponsoren?
Ich würde natürlich gerne ein Formel-1-Team, damit wir immer um die Welt reisen können und im Paddock einladen kann.
Sehr gut.
Da würde ich natürlich, wenn sie haben ja jetzt schon mit Revolut, aber Audi wäre natürlich als deutsches Team, zumal ja auch einige Kollegen, die große Audi-Fans sind, natürlich naheliegend, aber Formel 1 wäre mein Traumsport. Was wäre deiner?
Ja, ich muss das ja auch irgendwie nett kombinieren.
Eigenes Golfturnier.
Ja, Golf ist schon ein bisschen boring fast und ich finde es auch immer ganz schön schwierig, weil man ja Leute bis zu 6 Stunden quasi blockiert ohne...
Dann die Edelstock-Paddle-Liga.
Das Private Banking Paddle-Team.
Ja,
das braucht es.
Das ist doch eine gute Sache. Aber dann, kommen wir noch mal.
Wenn wir hier schon nicht die Olympiade hinkriegen in Hamburg, müssen wir gucken, dass Paddel olympisch wird und dann steigt das Private Banking Magazin da ein. Christoph, aber nochmal zurück zum Gespräch mit Dominik. Da ging es ja nicht nur um Sportsponsoring, sondern auch ein bisschen um das Selbstverständnis von Bitpanda. Die sehen sich als Stück weit als digitale Multi-Asset-Boutique, bieten auch White-Label-Lösungen an. Darüber haben wir mit ihm gesprochen.
Genau, die sind ja die Infrastruktur auch bei N26 oder einer LBBW, was da Krypto angeht. Die gucken ganz stark auf das Thema Stablecoins, auch ein bisschen abstrakt, aber bin ich auch der Meinung, das wird noch sehr, sehr viel umkrempeln in der Branche, so in den nächsten 3, 4, 5 Jahren. Also das wird auch ein ganz anderes Level sein, wo die meisten Leute draußen noch gar nichts gehört haben von. Also würde man sagen, hören wir rein, aber vorher die 5 Sterne nicht vergessen, bei Apple, bei Spotify, wo auch immer ihr das hört.
Ganz genau, gute Unterhaltung. Dominik, du hast Paddle in Österreich mit aufgebaut. Du warst CEO eines Wettanbieters mit 27 und Aufsichtsrat bei Bet at Home und bist jetzt bei Bitpanda. Manche Menschen haben eine Karriere, du hast gefühlt 5. Gibt es irgendeinen Faden, der alles verbindet oder ist das alles lange und echte Improvisation.
Ich muss das auch meiner Freundin immer erklären, was ich den ganzen Tag so mache. Nein, also es haben viele Dinge, oder das eine ergibt dann ja oft das andere. Es sind gewisse Leute und Themen, die sich durch die verschiedenen Bereiche ziehen, die man dann immer wieder trifft oder mit denen man immer wieder Dinge dann startet. Bitpanda, was meine klare Haupttätigkeit ist, habe ich vor 3,5 Jahren begonnen in einer beratenden Tätigkeit. Und das hat mich sehr interessiert, hat mir sehr Spaß gemacht, ist dann auch in die absolut richtige Richtung gegangen für beide Seiten. Und dementsprechend ist das Thema, das mich gerade seit 3,5 Jahren jetzt mittlerweile eigentlich hauptberuflich beschäftigt.
Jetzt hat Bitpanda Christoph Walz als Testimonial verpflichtet. Wenn die Bitpanda-Story verfilmt worden wäre, welcher Schauspieler würde dich am überzeugendsten spielen?
Ah, das müssen andere beurteilen, da bin ich schlecht darin, mich selbst einzuordnen. Ich bin ja nur ein kleiner Teil der ganzen Geschichte. Das Unternehmen wurde vor 12 Jahren gegründet von 3 Gründern. Ganz tolle Geschichte. Ich bin immer wieder begeistert davon, dass so ein technologisches Unternehmen auch in Österreich entstehen kann und es nicht unbedingt immer nur in Amerika oder Asien entstehen muss. Wir unterschätzen auch immer viele, competen ja am Weltmarkt tatsächlich mit diesen großen Playern, die Asiaten, die in der Regel sehr schnellen Zugang zu Labor haben und sehr günstigen Zugang zu Labor haben. Das heißt, die können sehr schnell produzieren, auch im Technologiebereich. Und die Amerikaner, die in der Regel sehr einfachen Zugang zu Geld haben. Ich glaube, das zieht sich ja durch verschiedene Industrien und da ist Europa oft in einer benachteiligten Situation, aber für das meistern wir es, glaube ich, ganz gut. Und wie gesagt, ich bin nur ein kleiner Teil in der ganzen Geschichte. Ich glaube, da gibt es ein paar andere Hauptdarsteller.
Nun ist dein Hintergrund Sport und Wetten, wenn man so will. Wie groß ist das Risiko, dass Bitpanda durch Sportsponsoring ungewollt genau das Zocker-Image verstärkt, das ihr eigentlich loswerden wollt?
Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir schaffen es über den Sport zu kommunizieren, dass das kein Zocker-Image ist. Wir schaffen im Sport Emotionen zu generieren. Wir schaffen es, in die breite Masse zu kommen. Wir schaffen unsere Messages zu platzieren und auch weg von irgendeinem unseriösen Zocker-Image zu kommen, sondern ganz im Gegenteil, uns mit seriösen Partnern, sei es jetzt die Bayern, sei es im Tennisbereich die ATP und verschiedene Turniere zu assoziieren. Und ich bin davon überzeugt, dass das sehr viel Trust, sehr viel Credibility gibt und ganz im Gegenteil, wie gesagt, einem eher wegschiftet von irgendwie einem schnuddeligen Image, das irgendwie nur am Bahnhofscafé stattfindet, sondern in eine wirkliche Premium-Richtung geht. Das ist genau das, was wir damit erzielen wollen. Wir wollen auf der einen Seite den Finanzmarkt demokratisieren und jedem den Zugang geben mit all den Asset-Klassen und all den Produktfeatures, die es gibt und das in einer möglichst einfachen und intuitiven Art und Weise.
Stichwort Asset-Klasse. Ihr nennt euch inzwischen Multi-Asset-Trading-Plattform. Es gibt Kryptoaktien, ETF und Edelmetalle. Für professionelle Investoren könnte man jetzt spöttisch sagen, ist das ein Gemischtwarenladen. Was ist die echte strategische Klammer für euch dahinter?
Sehr klar, wir planen oder unser Credo ist es, die App für all deine Investments zu sein. Das heißt, wer wollen wir sein? Es wird wahrscheinlich für uns schwer sein, den ganz Anfänger anzusprechen, weil der will in der Regel nach wie vor zu seiner Hausbank gehen, weil dort gibt es ein gewisses Angebot. Das ist in der Regel nicht wahnsinnig kompetitiv und meistens auch sehr teuer, aber für den Anfänger am Finanzmarkt ist es okay. Und es gibt professionelle Trader und Daytrader und institutionelle, die du gerade angesprochen hast, wo es gesonderte Lösungen gibt für verschiedene Assetklassen, die wir in einer App gar nicht abbilden können. Das sind hochkomplexe Produkte. Aber ich glaube, alles dazwischen, und da rede ich von wahrscheinlich 70-80% der Investoren und Investorinnen, die in den Finanzmarkt investieren wollen, haben wir ein Produkt. Und das wollen wir so einfach wie möglich und deshalb auch alle Assetklassen mit gratis Ein- und Auszahlungen und so intuitiv wie möglich anbieten. Und dann muss jeder seinen Risk-App kennen und muss sagen, will ich eher ein Produkt, das einen gewissen Hebel hat, verwenden, will ich eher einen Sparplan machen. Und das wollen wir quasi in einer App diesen 70-80% der Leute, die am Finanzmarkt investieren, zur Verfügung stellen.
Nun lag euer Nutzerwachstum im vergangenen Jahr bei gut 25%, das Umsatzwachstum aber nur bei 16%. Das impliziert, dass neue Nutzer weniger profitabel sind als die bestehenden. Ist das für dich jetzt ein vorübergehender Effekt? Muss man den mitnehmen oder ist das schon ein strukturelles Problem eurer Wachstumsstory?
Nee, wir leben ja nach wie vor sehr stark von Zyklen in der Finanzindustrie. Das heißt, unser Ziel ist es immer, dass wir so viele Kunden wie möglich onboarden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir ein sehr gutes Produkt haben, dass wir einen sehr guten Kundensupport haben und eben dadurch, dass wir verschiedene Assetklassen anbinden, dass wir am Ende des Tages niemandem mehr den Grund geben, uns zu verlassen. Ich glaube, das ist so die Kehrseite. Und dementsprechend ist ein Kundenwachstum in einem Jahr wie letztes Jahr, wo der Markt sich eher seitwärts bewegt hat und jetzt nicht irgendwelche crazy aus nach oben oder nach unten ging. Ja, es waren ein paar All-Time-Highs im Krypto dabei, aber es war jetzt nicht ein klassischer Bullrun, wie es in der Vergangenheit schon mal war. Ist es logisch, dass natürlich dann der Kundenvalue sozusagen vielleicht ein bisschen geringer ist, aber wir betrachten das immer auf einem sehr langen Zeitraum, weil du kannst ja den Kundenvalue nicht nur auf 12 Monate betrachten, sondern musst ja den gesamten Customer Lifetime Value nehmen und da sind wir definitiv on track und sehr zufrieden mit den Zahlen.
Jetzt habt ihr mit einem Wettbewerber, der 68 Millionen Nutzer hat, 1,7 Milliarden Pfund Gewinn macht, ein Formel-1-Team sponsert und auf Festivals unterwegs ist. Wenn ihr jetzt den Anspruch habt, Europa zu dominieren, Wie sieht denn die Chance gegen Revolut aus?
Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist Mitbewerb und Competition immer gut für jeden Markt. Und ich glaube, in jeder Industrie gibt es verschiedene Player und gibt es nicht nur einen, der den Markt dominiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir Revolut teilweise als komplementären Partner zu uns, weil Revolut sich sehr stark auf das Thema Bank und Money Transfer konzentriert und wir ja eben bewusst auf das Thema Investment und Trading gehen. Wir sind keine Bank im Gegensatz zu Revolut und dementsprechend, also wir arbeiten teilweise im Technologiebereich ja auch mit vielen Finanzinstituten zusammen und können denen Technologie von uns zur Verfügung stellen. Dementsprechend ist natürlich Revolut in irgendeiner Form, wie soll ich sagen, Competitor auf der einen Seite, aber es ist jetzt nicht der Main Competitor oder Main Peer, den wir uns tagtäglich anschauen, aber man muss dazu sagen, die machen schon einen sehr, sehr guten Job in jeglicher Hinsicht und ich glaube eher, dass die traditionellen Banken sie als sehr starken Competitor sind.
Nun gibt es gleichwohl die These unter Analysten, dass Plattformen wie eure, also Bitpanda, langfristig zwischen zwei Mühlsteine geraten kann. Einmal holen sich die Banken die Kryptofunktion, die ihr anbietet, und spezialisierte Digitalbörsen wie etwa Kraken dominieren den Hardcore-Trader. Wie widerlegt ihr das oder wie könnt ihr in diesem Spannungsfeld eine Marke bleiben?
In zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, wir haben ja vor 3,5 Jahren, 4 Jahren auch begonnen, mit Bitpanda Enterprise ein Institutional Business aufzubauen, wo wir genau diese Technologie Finanzunternehmen zur Verfügung stellen, sei es N26 oder LBBW oder die Rackbank oder verschiedene andere große europäische und auch internationale Finanzinstitute. Das heißt, wir diversifizieren und stellen unsere Technologie genau den von dir genannten Playern zur Verfügung. Und auf der anderen Seite müssen wir halt auch natürlich schauen und tun das mit einer sehr ambitionierten Product Roadmap, dass wir unsere Capabilities eben genau auf diese 70-80%, die ich vorher angesprochen habe, so gut darstellen, dass sie keinen Grund sehen, abzuwandern. Und diese 10% Professional und Advanced Trading, wir haben auch ein Advanced Trading Produkt, aber es wird noch einmal, der Markt ist groß und ich glaube, es gibt immer auch Nischenplayer, die diesen wirklich super Hardcore Daytrading Markt bespielen werden und das ist auch gut so.
Mit Panda Technology Solutions hast du gerade eure White-Label-Infrastruktur angesprochen für Banken. Da habt ihr die Zahl jetzt von institutionellen Partnern von 9 auf 16 gesteigert. Wie groß ist das B-Geschäft am Gesamtumsatz von euch?
Wir sind mittlerweile über 20, also das wächst sehr gut. Das war auch klar, dass das eine gewisse Ramp-up braucht, weil du musst ein Produkt bauen, du musst in die Gespräche kommen mit den Finanzinstituten. Vor allem Banken haben sehr lange Lead-Times, also bis du da mal durch alle Gremien und alle Compliance-Departments und so weiter mal durch bist, dauert das ja bis zu 3 bis 4 Jahre, ehrlicherweise. Das heißt, wir ernten teilweise jetzt die Früchte von dem, was wir vor 4 Jahren begonnen haben in dem Bereich. Und mittlerweile ist es definitiv ein signifikanter Anteil, zweistelliger Prozentsatz des Umsatzes, den wir mit unserem B2B-Geschäft machen, das mittlerweile Bitpanda Enterprise und nicht mehr Bitpanda Technology Solutions heißt, was wir vor 2-3 Monaten umgebrandet haben, um dem auch einfach einen internationaleren Touch zu geben. Also es ist durchaus signifikant und vor allem auch in der Risikodiversifizierung, Revenue-Diversifizierung ein sehr wichtiger Bestandteil.
Was ist denn signifikant zweistellig?
Das kann sich jetzt
11 oder 41?
Das kann sich jeder für sich jetzt denken.
Aha. Nun ist N26 gleichzeitig euer Kooperationspartner über Kryptolösungen und in manchen Märkten direkter Wettbewerber von euch. Wie managt ihr denn so ein strukturelles Spannungsfeld?
Naja gut, dann dürften wir uns nicht dafür entscheiden, mit solchen Playern zusammenzuarbeiten, wenn wir nicht daran glauben, dass 1+1=3 ist. Also mir ist es lieber, wenn die Kunden bei N26 investieren und wir diese Technologie zur Verfügung stellen können und auch N26 zu 100% unterstützen und auch denen keinen Wettbewerbsnachteil geben, als wie wenn der Kunde zu irgendeiner Plattform geht, die vielleicht nicht einmal reguliert und lizenziert ist in Europa. Das heißt, wir sehen das eigentlich als wichtige strategische Komponente und unterstützen da unsere B2B-Partner
auch. Wissen die Kunden mitunter bei N26 oder auch bei der Raiffeisen Landesbank, dass ihr da dahinter steckt?
Klar, wir müssen sie auch angeben. Du siehst es im Flow, also zu 100%.
Ist das ein strategischer Vorteil mitunter?
Es hat verschiedene Gedanken oder Ideen dahinter. Auf der einen Seite, um dem ganzen Thema vor allem im Kryptobereich Kredibilität zu geben, weil ich glaube, wir haben vor allem in Europa einfach eine sehr starke Credibility über die letzten Jahre aufgebaut und eine sehr starke Marke für das Thema Regulierung. Und auf der anderen Seite, das heißt, der Kunde kann das dann auch assoziieren und sagt, ah, okay, das ist gut, was ich hier tue und das ist sicher und reguliert. Und auf der anderen Seite natürlich auch der B2B-Partner, der teilweise dann die Expertise quasi auch darstellen und beweisen kann, wie wenn sie es vielleicht komplett alleine machen und bauen würden, was ohnehin technologisch sehr schwierig ist. Und das heißt, viele nutzen das sozusagen, um auch ein bisschen quasi die Expertise zu uns abzuschieben und trotzdem ein Teil des Marktes zu bekommen.
Du musst jetzt einem deutschen Family Office mit etwa 200 Millionen Euro Assets under Management, ganz klassisch in Aktien und Renten verteilt, erklären, dass es auch mit Kryptos was machen sollte in einem klassisch gemanagten Portfolio. Was ist da dein stärkstes Argument?
Das ist ja mit ein Grund, warum wir unsere Assetklassen diversifizieren und ja auch Aktien, ETFs, Commodities auf unsere Plattform gebracht haben, weil wir davon überzeugt sind, dass ein gesunder Mix aus den verschiedenen Assetklassen dann das Richtige ist. Und ich glaube, Digital Assets generell haben sehr viele Anwendungsmethoden. Ich glaube, wir sind nach wie vor eher in der in der Wachstumsphase oder in der Adoptionsphase dieser Technologie. Das eine ist ja sozusagen Kryptos herzunehmen und sagen, was ist der Kurs heute? Das andere ist zu sagen, was ist die Technologie dahinter und was kann die eigentlich noch enablen? Bis hin zu Tokenisierung von Aktien und so weiter und so fort. Und mit einher wird einfach ein Wachstum dieses Marktes geben, andere technologischen Anwendungen. Das heißt, ich glaube, wenn du einen gewissen Risk Appetite hast, dann ist es gut, dein Portfolio zu diversifizieren. Wenn du das gar nicht machen willst, dann musst du ja auch gar nicht in den Finanzmarkt investieren.
Tun sich große Vermögen per se schwerer mit Krypto?
Nein, würde ich nicht sagen. Und vor allem, was wir sehen und auch viele Studien zeigen, ist, dass je mehr Vermögen an jüngere Generationen in diesen Family Offices und großen institutionellen Investoren geht, desto mehr wird auch in Digital Assets geschoben, weil einfach ein größeres Verständnis dafür da ist, weil eine größere Adoption Rate dafür da ist. Das heißt, ich würde sagen, ein größeres Vermögen tut sich damit nicht schwerer. Es kommt eher darauf an, was die Anlagestrategie der Person dahinter ist, die dieses Vermögen hat.
Dominik, wir kommen zum Ende. Stablecoin-Infrastruktur, Tokenisierung von Real Assets oder eine digitale Zentralbankwährung. Welches dieser drei Themen wird in 5 Jahren am stärksten das Geschäftsmodell von euch verändert haben und welches ist heute noch am meisten Hype?
Ich glaube persönlich, dass Stablecoins einen unheimlich großen Anwendungsfall haben. Du siehst es vor allem in Emerging Markets, Europa auch, aber vor allem, wir sind ja auch viel mit unserem B2B-Geschäft in Afrika, APEC, Südamerika unterwegs. Da hast du unheimlich viele FX-Anwendungsfälle für Stablecoins. Das heißt, für mich ist das nur eine Frage der Zeit, bis das noch eine größere Mass-Adoption hat. Und wir gehen mit dieser Technologie mit. Wir bauen alles in-house, was technologisch betrifft. Wir lassen nichts aus. Wir haben eine eigene Chain. Wir haben eine Stablecoin-Solution, wo wir quasi die Technologie bilden, dass zum Beispiel die Rackbank in UAE einen Stablecoin issuen kann. Das heißt, ja, wir sehen uns als Enabler und sagen nicht irgendwie, wo könnte man jetzt, wo haben wir eine Angst, sondern wir wachsen damit, sind ein Technologieunternehmen und das ist auch alles irgendwo eine Chance, dass wir unser Geschäft, aber auch die Industrie sich erweitert.
Letzte Frage. Nimm uns doch mal mit in deinen kuriosesten Arbeitstag bei Bitpanda.
Da müsste ich jetzt wahrscheinlich lange nachdenken. Das Schöne ist, dass jeder Tag eine gewisse Kuriosität hat bei uns, weil es einfach sehr schnelllebig ist. Ich glaube, viele Leute können sich das von außen tatsächlich nicht vorstellen, weil wir einfach so ein dynamisches Team sind, ein dynamisches Thema haben und wirklich am Weltmarkt konkurrieren mit großen Playern. Das heißt, die, wie gesagt, Amerikaner, Asiaten. Das macht schon Spaß, das ist sehr intensiv, aber ist auch sehr rewarding.
Vielen Dank für das Gespräch, Dominik.
Danke.